Mein Name ist Oliver Völkel. Ich bin Rechtsanwalt in Wien. Ich darf mich auch heute wieder recht herzlich bedanken für die Einladung, hier im Billroth-Haus sprechen zu können. Ja, das Thema des heutigen Abends ist die Haftung des Arztes bei Behandlungen und Möglichkeiten, wie man die Haftung begrenzt. Ich möchte nicht ganz sagen, wie man die Haftung ausschließt. Das wird in der Regel nicht möglich sein, gänzlich. Aber man kann gewisse Vorkehrungen treffen, um sich als Arzt abzusichern und um Haftungsrisiken einschätzen zu können und zu lenken und vielleicht auch in die eine oder andere Richtung dann eben zu lenken. Was möchte ich heute mit Ihnen durchgehen? Das sind diese Themen. Ich möchte ein bisschen die Grundzüge des Schadenersatzrechts streifen. Das kann natürlich jetzt nicht ins Detail werden wir nicht gehen können, aber fragen, was sind die Voraussetzungen der Haftung und welche Rechtsfolgen der Haftung, mit welchen Rechtsfolgen ist zu rechnen, das sind so die Themen, die ich da streifen möchte. Ein bisschen die Unterscheidung zwischen der gesetzlichen und der vertraglichen Haftung herausarbeiten. Als Arzt wird sie für Behandlungen immer eine gewisse Haftung treffen. Wenn Sie mit Ihrem behandelten Patienten einen eigenen Behandlungsvertrag abgeschlossen haben, gibt es noch eine zusätzliche Anspruchsgrundlage, auf die sich ein Patient stützen kann. Wer sind haftpflichtige Personen? Wie gesagt, vom Grundsatz immer der behandelnde Arzt. Daneben können aber auch andere Personen von einem Patienten geklagt werden. Da wäre eben hauptsächlich zu denken an den Krankenanstaltenträger oder auch an andere Ärzte. Und dann das Thema, das Sie vermutlich am wesentlichsten interessieren wird: Welche Möglichkeiten zur Vermeidung oder zur Begrenzung einer Haftung gibt es? So, Haftung des Arztes. Wofür wird gehaftet? Vor circa 2 Monaten hat es hier im Rahmen des Billroth-Hauses schon eine Veranstaltung gegeben über die Haftung des Arztes bei der Verletzung von bestimmten Aufklärungspflichten. Das möchte ich heute nicht wiederholen, nur der Hinweis, dass es hier auch einen Mitschnitt gibt. Worauf ich mich heute konzentrieren möchte, sind Kunstfehler. Also dann, wenn Sie als Arzt tatsächlich eine Behandlung vorgenommen haben und irgendetwas ist schiefgegangen. Also Ihnen kann ein Vorwurf gemacht werden. Es hat sich nicht ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht oder ein allgemeines Operationsrisiko, sondern tatsächlich ein Fehler ist passiert. Wie lässt sich die Haftung begrenzen? Im Detail bespreche ich das dann als letzten Punkt, aber vielleicht vorweg schon so viel. Zu überlegen wären vertragliche Gestaltungen, gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, wenn Sie jetzt nicht als einzelner Arzt tätig sind, sondern zum Beispiel in einer Gruppenpraxis oder in einer anderen Ärztegesellschaft. Wesentlich auch die Dokumentation von Behandlungen, warum besprechen wir dann, und klarerweise auch der Abschluss von Versicherungen. Ja, im Schadenersatzrecht gibt es ein paar allgemeine Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Patient sich schadlos halten kann an Ihnen als behandelndem Arzt. Zunächst muss tatsächlich ein Schaden vorliegen. Das ist jede Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten ist für den schon ein Schaden. Tod des Patienten freilich auch. Das ist natürlich der schwerwiegendste Schaden, also Schaden im Rechtssinn, der passieren kann. Das ist aber für sich genommen noch zu wenig. Zweite Voraussetzung ist die Kausalität. Also die Behandlung, die Sie durchgeführt haben oder die der behandelnde Arzt durchgeführt hat, muss den Schaden, die Verschlechterung des Gesundheitszustandes, verursacht haben. Das ist nicht immer ganz so klar. Vielleicht ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, die sterilisierte Nadel fällt zu Boden und der Arzt verwendet sie dann trotzdem, um eine Infusion zu geben. Ein sorgfältiger Arzt dürfte das freilich nicht machen. Stellen Sie sich weiter vor, es kommt zu einer Infektion des Patienten. Kann man da einfach sagen, gut, die Verwendung der Nadel hat den Schaden herbeigeführt? Nein, das ist eine Frage, die auch zu klären ist und die natürlich auch für Sie als Arzt einen Ansatzpunkt bieten kann, sich von einer Haftung zu lösen. Die nächsten beiden Punkte werden im Rechtssinn separat geprüft, Rechtswidrigkeit und Verschulden. Für den Vortrag heute möchte ich das ein bisschen zusammenfassen unter dem Schlagwort vorwerfbarer Sorgfaltsverstoß. Also, dass es tatsächlich dann zu einer Gesundheitsverschlechterung gekommen ist beim Patienten, ist für Sie dann aus haftungsrechtlicher Sicht nicht problematisch, wenn Ihnen kein Vorwurf gemacht werden kann. Wann Ihnen ein Vorwurf gemacht werden kann, dazu kommen wir gleich. Insbesondere, vielleicht so viel vorweg, wenn Sie medizinische Leitlinien nicht eingehalten haben, wird so ein vorwerfbarer Verstoß, Sorgfaltsverstoß vorliegen können. Also in der Praxis, dieser vorwerfbare Sorgfaltsverstoß führt zu einem Schaden beim Patienten. Vielleicht auch ein paar Worte zur Beweislast, wenn es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt. Den Schaden, also die Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, muss immer der Patient beweisen. Das ist eine allgemeine Regel, der den Schaden behauptet, ist beweispflichtig, dass tatsächlich ein Schaden vorliegt. Das kann im Fall von Schönheitsbehandlungen eventuell eine Frage sein, die nicht so einfach zu beantworten ist. Wenn das Ergebnis der Schönheitsoperation jetzt nicht unbedingt dem entspricht, was sich der Patient vielleicht vorgestellt hat, aber bei objektiver Betrachtung vielleicht ästhetisch trotzdem hinnehmbar ist oder akzeptabel. Die Kausalität, also dass die Behandlung, die ärztliche tatsächlich dann den Schaden verursacht hat, liegt grundsätzlich von der Beweislast her auch beim Patienten. Hier hat sich in der Rechtsprechung aber ein bisschen ein anderer, man könnte fast sagen, eine Umkehr eingeschlichen. Wenn ein Sorgfaltsverstoß vorliegt, also wenn der Patient nachweisen kann, Sie haben etwas gemacht, das jetzt objektiv gesehen nicht sorgfaltskonform war, um bei dem Beispiel von vorher zu bleiben, eben das Verwenden einer nicht mehr sterilen Nadel, dann führt dies laut der Rechtsprechung zum Anschein der Kausalität. Also das wäre für den Patienten genug, nachweisen zu können, dass Sie einen Sorgfaltsverstoß gesetzt haben. In der Rechtsprechung müsste man vorsichtigerweise wohl davon ausgehen, dass dann auch die Kausalität bejaht würde. Allerdings natürlich, theoretisch sind es zwei unterschiedliche Punkte und die kann man auch unterschiedlich bekämpfen, diese Behauptungen. Also man kann natürlich behaupten, nein, keine Kausalität und dann versuchen, einen Gegenbeweis zu bringen bzw. darzulegen, dass das auch aus einem anderen Grund, der genauso wahrscheinlich ist, der Schaden hat verursacht werden können. Zur Frage des vorwerfbaren Sorgfaltsverstoßes ist zu unterscheiden zwischen den Grundlagen der Haftung. Einerseits der gesetzlichen Haftung, die Sie auf jeden Fall trifft als behandelnden Arzt, und der vertraglichen Haftung, die Sie nur dann trifft, wenn Sie einen Behandlungsvertrag mit dem Patienten abgeschlossen haben. Wir gehen dann einige Beispiele durch, wo das zusammenfällt, wo das auseinanderfallen kann. Gerade bei Krankenanstalten wird das oft der Fall sein. Im Fall, dass Sie den Patienten auf Basis eines Behandlungsvertrages mit dem Patienten, also zum Beispiel in einer eigenen Ordination behandeln, dann trifft Sie als Arzt der Freibeweis, mehr oder weniger, dass Sie keinen Sorgfaltsverstoß, keinen vorwerfbaren gesetzt haben. Also ganz konkret, dass Sie kein Verschulden trifft. Und wenn es sich um eine gesetzliche Haftung handelt, Sie sind beispielsweise ein Arzt in einer Krankenanstalt, der jetzt in keinem gesonderten Vertragsverhältnis zum Patienten steht, dann trifft diesen Beweis den Patienten. Der Sorgfaltsmaßstab, der Sie als Arzt trifft, das ist für Sie auf jeden Fall ein besonders wesentlicher Punkt. Sie schulden die Behandlung lege artis. Was bedeutet das? Schlagwortartig ausgedrückt, was die Rechtsprechung bisher herauskristallisiert hat. Sie sind verpflichtet, Sie sind zur Einhaltung der Regeln der medizinischen Wissenschaft verpflichtet. Das bedeutet, das ist ein dehnbarer Begriff und ein Begriff, der sich auch im Laufe der Zeit wandeln kann, was auch tatsächlich passiert. Also die medizinische Wissenschaft entwickelt sich weiter. Insofern lässt sich nie definitiv sagen, was jetzt geschuldet ist. Sie müssen sich als behandelnder Arzt auf dem aktuellen Niveau der Zeit, der Behandlungsmethoden auf dem Laufenden halten und dann diese Behandlungen ansetzen. Geschuldet wird das, was ein durchschnittlich geübter Arzt zu leisten imstande ist. Also der Maßstab ist jetzt nicht der perfekte Arzt, dem nie ein Fehler unterläuft und der jede einzelne Behandlungsmethode bis ins letzte Detail zur Perfektion gebracht hat, sondern der durchschnittliche Mediziner aus dem jeweiligen Fachgebiet. Das wird bei Fachärzten eben ein anderer Maßstab sein, je nach Fachgebiet, und als bei Allgemeinmedizinern eben immer der Vergleich aus dem Verkehrskreis, sagt man, aus dem Fachgebiet des jeweiligen Arztes. Und hier sind die medizinischen Leitlinien, die ich schon angesprochen habe, wesentlich. Die konkretisieren, was Sie als behandelnder Arzt schulden und sind dementsprechend einzuhalten. Hier steht dann auch noch, maßgeblich ist eine ex-ante Betrachtung. Damit meine ich, der Arzt, also das ist ein ganz generelles Prinzip, die Rechtsordnung will an jeden einzelnen Bürger Anordnungen stellen und man soll in jeder Situation grundsätzlich wissen, wie man sich richtig zu verhalten hat. Das heißt, es kommt dann, man kann nicht nachträglich fragen, war das jetzt richtig oder nicht, ich meine, kann man natürlich auch, aber für die Prüfung ist es wesentlich, dass Sie in der Situation, während Sie die Behandlung durchführen, wissen, wie muss ich mich verhalten. Wenn sich nachträglich herausstellt, also als ein Beispiel, Sie haben einen Patienten, der Bluter ist. Das konnten Sie nicht wissen. Ihre Behandlung hat sich auf einen ganz konkreten Punkt erstreckt. Das hätte vielleicht auch vorher abgeklärt werden müssen durch einen anderen Arzt. Also wir gehen einfach davon aus, Sie hatten jetzt damit nichts zu tun. Durch Ihre Behandlung kommt es dann zu einer schweren, ja, zu einer schweren Blutung bis mit einem mit lebensgefährlichen Ausgang. Wenn Sie ex ante nicht wissen konnten und Ihnen auch nicht vorwerfbar ist, dass Sie es tatsächlich nicht wussten, dass Sie einen Patienten mit dieser Indikation haben, dann haften Sie dafür auch nicht. Also das meine ich mit Ex-ante-Betrachtung. Der letzte Punkt, wenn Sie verschiedene Methoden zur Auswahl haben, wählen Sie immer jene Methode, also Behandlungsmethode ist damit gemeint, die für Ihren Patienten das wenigste Risiko birgt. Wenn Sie Patienten allein in einer Einzelordination behandeln, dann wird Sie da oder werden Sie mit arbeitsteiligen Verhalten kommen, Sie auch in Berührung. Bei Krankenanstalten ist es natürlich regelmäßig der Fall. Wesentlich ist, dass jeder Arzt grundsätzlich für sein eigenes Aufgabengebiet und für seine eigenen Behandlungen und das eigens gesetzte Verhalten verantwortlich ist. Wenn mehrere Ärzte zusammenarbeiten bei einer Behandlung, dann haftet auch jeder Arzt grundsätzlich nur für seinen Teil. Und so wie beim Autofahren gilt auch hier der Vertrauensgrundsatz. Also Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Kollegen Ihre Arbeit sorgfältig und richtig machen. Dass die Diagnosen, die Sie bekommen und die Unterlagen, die an Sie weitergeleitet werden, vollständig und richtig sind und auf dieser Basis dann weiterarbeiten. Außer Sie haben aus irgendeinem Grund Anlass zur Vermutung, dass hier Fehler passiert sind. Aber wenn Sie die nicht haben, Vertrauensgrundsatz, können Sie sich auf die anderen Kollegen verlassen. Wenn Sie mit Angestellten zusammenarbeiten, mit anderem medizinischem Personal, ist es für Sie als behandelnden Arzt, der jetzt in einem Vertragsverhältnis zum Patienten steht, so, dass Sie für das Verhalten dieser anderen medizinischen Personen, denen Sie Aufgaben delegieren, so haften, als würden Sie sie selbst ausüben. Denn die Behandlung dürfen nur Sie durchführen. Hilfshandlungen oder Vorbereitungshandlungen, Nachbehandlungen, die Sie delegieren, bei denen Fehler passieren, müssen Sie sich als Vertragspartner des Patienten zurechnen lassen. Also hier ist wichtig die Unterscheidung, liegt ein Behandlungsvertrag vor oder nicht. Und hier nur ein kurzer Hinweis auf bestimmte Einwände, die man erheben kann, sollten Sie konfrontiert sein mit einem mit einer Klage oder mit dem Vorwurf, etwas falsch gemacht zu haben. Wesentlich Mitverschulden des Patienten. Wenn der Patient an der Verschlechterung seines Gesundheitszustandes selbst einen Beitrag geleistet hat, also selbst schuld ist, muss er sich ein Mitverschulden anrechnen lassen, das zu einer Reduzierung der Haftung des Arztes führen kann oder je nachdem, wie schwer dieses Mitverschulden ist, auch ganz entfallen lassen kann, die Haftung des Arztes. Da lässt sich schwer eine genaue Zahl sagen. Das ist dann tatsächlich der Richter, der im Einzelfall entscheidet, 70% Mitverschulden, deswegen nur 30% Haftung. Also das sind dann Einzelfallfragen in der gerichtlichen Praxis. Was wäre ein Beispiel dafür? Sie sagen Ihrem Patienten, er soll eine bestimmte Stelle, die jetzt an seinem Körper gerade behandelt wurde, warm halten. Das macht er nicht, er geht schwimmen, deswegen kommt es zu Komplikationen. Wenn sich der Patient nicht an die Anordnung hält, sind Sie als Arzt sowieso jetzt nicht in der Haftung. Aber angenommen, es hat eine Fehlbehandlung gegeben, das kam schon zu Komplikationen, deswegen mussten Sie Ihrem Patienten jetzt diesen Rat geben, nein, die Stelle müssen Sie so und so behandeln. Wenn er das nicht macht, mitverschulden bei jedem Schaden, der ihm eintritt. Ihre Patienten trifft auch eine Schadensminderungspflicht. Vielleicht auch als kurioses Beispiel, Ihr Patient, Sie haben einen Gehgips Ihrem Patienten angelegt, er merkt aber, dass der nicht richtig sitzt und trotzdem geht er herum und es kommt zu einer Verschlechterung der Situation oder die Heilung wird verzögert, dann ist das ein Schaden, den der Patient zum Teil selbst verursacht hat. Ihn trifft aber eine Schadensminderungspflicht, wenn er herumgeht, obwohl er merkt, es passt was nicht, muss er sich das auch zurechnen lassen. Ja, bitte?
Was ist, wenn der Patient sagt, Sie haben mir das nicht gesagt, dass ich das warm halten soll?
Ja, dann wäre das eine Frage der Aufklärungspflichtverletzung. Also zu dem Thema haben wir, das war im Oktober, schon ein bisschen was gesagt, ganz kurz vielleicht nur. Als behandelnden Arzt trifft sie nicht nur die Pflicht zur lege artis Behandlung ihres Patienten, sondern auch zu einer Fülle von Aufklärung. Zu diesen Pflichten gehört einerseits die Diagnoseaufklärung, was hat Ihr Patient, welche Behandlung schlagen Sie ihm vor, welche Behandlungsalternativen gibt es und auch noch, wie muss sich Ihr Patient verhalten, also vor und nach der Behandlung. Wenn Sie darüber nicht aufklären, können Sie einen Fall einer Aufklärungspflichtverletzung haben, die ebenfalls zu einem Schadenersatzanspruch Ihres Patienten führen kann. Ja?
Muss ich schon bei jeder Injektion aufklären, was da passieren kann?
Also grundsätzlich, vor jeder Behandlung müssen Sie aufklären. Das ist richtig. Das vielleicht auch noch als einzigen Punkt noch zu dem Thema, da kann man sehr lange drüber sprechen, haben wir das letzte Mal auch. Je gefahrengeneigter eine Behandlung ist, desto eher müssen Sie darüber aufklären und desto intensiver ist die Aufklärung. Bei einer einfachen Injektion kommt darauf an, was Sie injizieren. Wenn es Risikopotenzial gibt, dann ist darüber auch aufzuklären. Ja. Arten der Haftung. Ich habe es jetzt schon angesprochen. Es muss unterschieden werden zwischen einer gesetzlichen oder wir sagen auch deliktischen Haftung und einer vertraglichen Haftung. Die vertragliche Haftung setzt voraus, dass es einen Behandlungsvertrag zwischen dem Arzt und dem Patienten gibt. Und daran knüpfen sich gewisse Rechtsfolgen. Einerseits eine strenge Haftung für Gehilfen. Alles, was dann der Gehilfe im Auftrag des Arztes oder des Krankenhauses falsch macht, muss sich der Arzt bzw. das Krankenhaus zurechnen lassen wie eigenes Verhalten. Die zweite Rechtsfolge ist eine Beweiserleichterung für den Patienten, nämlich betreffend das Verschulden des Arztes. Das wollen wir auch eher vermeiden. Zweite Art der Haftung ist die deliktische, die gesetzliche Haftung. Hier liegt gerade kein Behandlungsvertrag zwischen dem konkreten einzelnen Arzt und dem Patienten vor. Die Haftung für Gehilfen ist hier eingeschränkt. Man haftet eben als Arzt oder als Krankenanstalt nur dann, wenn man sich eines wissentlich habituell untüchtigen oder einer gefährlichen Person bedient, was hoffentlich eher nicht vorkommen wird. Klare Dokumentation der Verträge habe ich Ihnen hier noch aufgeschrieben mit in dicken Buchstaben. Manchmal kann es unklar sein, nämlich gerade auch bei Krankenanstalten, mit wem eigentlich der Vertrag abgeschlossen wurde. Also Sie möchten, ganz egal in welcher Rolle Sie sich befinden, immer genau wissen, wer schuldet die Behandlung aus dem Behandlungsvertrag. Das macht es Ihnen nachträglich einfacher. Wenn Sie wissen, ich als behandelnder Arzt in einer Krankenanstalt habe keinen Behandlungsvertrag geschlossen, können Sie sich zurücklehnen, möchte ich nicht sagen, aber es ist zumindest einmal eine gewisse Verbesserung. So, hier möchte ich ein paar Beispiele durchgehen. Das einfachste Beispiel ist Arzt und Patient. Der Arzt schließt den Behandlungsvertrag mit dem Patienten ab und behandelt ihn. Wenn ihm jetzt ein Fehler unterläuft, gibt es zwei Haftungstatbestände. Einerseits eben aus dem Behandlungsvertrag und andererseits die gesetzliche Haftung. Die beiden Ansprüche fallen hier eben mit dem behandelnden Arzt zusammen. Das muss aber nicht der Fall sein. Diese Ansprüche können auch auseinanderfallen. Ja, hier noch einmal die Zusammenfassung. Arzt haftet vertraglich. Wenn Sie Gehilfen einsetzen, haften Sie auch für die Gehilfen, also medizinisches Personal. Das ist eine Frage, ja?
Ich habe nur eine Frage zur Vertretung. Wenn man einen Vertretungsarzt hat, wer haftet da?
Ja, meinen Sie jetzt eine Ordination und dann haben Sie einen Vertretungsarzt. Dann wird der Behandlungsvertrag in dem Fall wohl von Ihrem Vertretungsarzt in seinem eigenen Namen abgeschlossen werden. Das heißt, der Behandlungsvertrag wird abgeschlossen mit dem anderen behandelnden Arzt. Und das ist kein Fall einer Erfüllungsgehilfenhaftung. Also die Behandlung wird hier durch den Arzt selbst durchgeführt. Okay. Also nicht der Arzt, der vertreten wird in erster Linie. Ja. In diesem Beispiel wird ein Patient in einem Krankenhaus von einem Arzt behandelt. Das Krankenhaus und der Patient schließen einen Vertrag für gewöhnlich mit zwei Komponenten. Die Aufnahme in die Krankenanstalt und die Behandlung, also zwei Seiten sozusagen. Wenn Sie jetzt eine ambulante Behandlung haben, dann wird es natürlich keine Aufnahme in die Krankenanstalt geben. Aber für gewöhnlich mit Krankenanstalten wird wohl der Behandlungsvertrag mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt zustande kommen. Die Behandlung erfolgt in dem Fall durch den Arzt. Das heißt, die beiden Personen, die hier möglicherweise haftpflichtig gegenüber dem geschädigten Patienten sind einerseits der Arzt, andererseits die Krankenanstalt. Der Arzt eben deliktisch, wenn er einen Fehler begeht, die Krankenanstalt aus dem Behandlungsvertrag. Und wesentlich ist, das ist dieser graue Bereich, alles was der Arzt falsch macht, muss sich die Krankenanstalt zurechnen lassen, als dass sie das falsch gemacht hat. Vielleicht auch ein ganz wesentlicher Punkt, Regress von Krankenanstalt und Arzt. Wird die Krankenanstalt geklagt und auch dazu verurteilt, etwas zu bezahlen, wegen eines Behandlungsfehlers, den ein Arzt begangen hat, dann kann sie sich, so es keine andere vertragliche Regelung zwischen dem Arzt und der Krankenanstalt gibt, dann bei dem Arzt regressieren. Dabei sind gewisse Grenzen einzuhalten, beziehungsweise Grenzen, die dann die Gerichte beachten müssen. Einen Regress, also eine Zahlungsverpflichtung des Arztes gegenüber der Krankenanstalt, wird es in der Regel dann nicht geben, wenn das nur ein entschuldbarer minderer Grad des Versehens ist, sagt man. Wenn tatsächlich ein Sorgfaltsverstoß vom Arzt vorliegt, kann diese Haftpflicht gemindert werden, also auch in Abhängigkeit dann vom Schaden, der eingetreten ist, vom Ausbildungsgrad, von vielen verschiedenen Faktoren. Aber diesen Haftungsregress Krankenanstalt, Arzt, sollte man nicht übersehen, eben in bestimmten Grenzen. Ja, in diesem Beispiel haben wir wieder einen Patienten, der in einem Krankenhaus aufgenommen wird. Behandlungsvertrag ist also wieder mit der Krankenanstalt abgeschlossen. In dem Fall sind nun zwei Ärzte vorhanden, die eine Behandlung durchgeführt haben. Wie gesagt, die Krankenanstalt haftet für die Ärzte. Sollten beide Ärzte einen Behandlungsfehler begangen haben, ist auch noch wichtig zu beachten, dass zwischen diesen Ärzten ein Ausgleich stattfinden kann, wenn ein Arzt mehr und der andere Arzt weniger für den Schaden verantwortlich ist. Ja, und vielleicht auch noch einmal, dass man es erwähnt, der Vertrauensgrundsatz. Also vom Grundsatz her dürfen Sie sich auf das verlassen, was Ihnen Ihre ärztlichen Kollegen an Material liefern, um eine Behandlung durchzuführen. Das gilt auch für die elektronische Gesundheitsakte, sofern, also Sie werden verpflichtet sein, vermutlich dann, wenn Sie keine Haftung riskieren wollen, diese Daten zu prüfen. Grundsätzlich können Sie darauf vertrauen. Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass sich der Gesundheitszustand geändert haben wird in der Zwischenzeit, weil bestimmte Untersuchungen schon zu lange her sind, oder sonst irgendeinen Grund zur Annahme haben, dass etwas nicht korrekt ist, dann müssen Sie hinterfragen. Dann dürfen Sie sich auch nicht darauf verlassen. Ja, beim Beleg, bei der Belegkrankenanstalt ist das System ein bisschen umgekehrt. Hier schließt üblicherweise der Arzt direkt mit dem Patienten den Behandlungsvertrag ab und das Krankenhaus stellt ihm nur die Infrastruktur zur Verfügung. In dem Fall kommt der Behandlungsvertrag unmittelbar mit dem Arzt zusammen und es ist das Krankenhaus, das der Gehilfe des Arztes ist in dem Fall. In erster Linie ist also der Arzt verantwortlich und wird auch in erster Linie eher der sein, der von einem Patienten dann im Fall der Fälle, wenn es einen Behandlungsfehler gibt, mit einer Klage rechnen muss. Genau. Ärztegesellschaft. Hier möchte ich als Beispiel eine Gruppenpraxis nehmen mit drei Ärztegesellschaftern. In der Gruppenpraxis wird für gewöhnlich auch der Behandlungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen und nicht mit dem einzelnen Arzt, obwohl man das möglicherweise anders ausgestalten kann. Aber in diesem Beispiel wird eben der Behandlungsvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen. Das heißt, die Gesellschaft haftet in erster Linie. Wenn Sie eine offene Gesellschaft als Gruppenpraxis haben, dann kann das dazu führen, dass es nicht nur einen Arzt gibt, der jetzt haftet, den behandelnden Arzt, sondern alle drei Gesellschafter mit diesen Ansprüchen konfrontiert sind, weil die Gesellschafter einer offenen Gesellschaft für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften und einstimmen müssen. Aber auch wenn es eine andere Rechtsform ist, eine GmbH zum Beispiel, dann haften natürlich die anderen Gesellschafter Ärzte auch zumindest mit dem Teil oder mit dem Vermögen, das sie eingebracht haben in die Gesellschaft. Also da kommt es dann tatsächlich ein bisschen zu einer Haftungsausweitung. In dem Fall würden wir schwerstens empfehlen, den Gesellschaftsvertrag bzw. die sonstigen Vereinbarungen, die die Ärzte untereinander getroffen haben, zu prüfen bzw. so zu gestalten, dass dann letztlich diejenige Person den Schaden trägt, die ihn auch verursacht hat, derjenige Arzt. Eine andere Lösung wäre natürlich, wenn auch bei der Gruppenpraxis der Behandlungsvertrag zwischen Arzt und dem Patienten abgeschlossen wird. Das wird in manchen Fällen vermutlich dann aber abrechnungstechnisch ein Thema sein, wenn Sie einen Kassenvertrag haben. Also wie gesagt, da sollten dann die Ärzte untereinander für Regelung sorgen. Gut, das ist nur nochmal die Wiederholung. Haftungsbegrenzung. Für wen soll die Haftung begrenzt werden? Das ist eine wesentliche Frage, denn oft kann man die Haftung nicht wirklich, oder man kann sie ein wenig einschränken, aber tatsächlich wird es dann wohl zu einer Verlagerung der Haftung kommen. Also wenn Sie sich fragen Haftungsbegrenzung, dann ist eher die Frage, gut, in welche Richtung soll es gehen? Soll dann eher der Krankenanstaltenträger derjenige sein, zu dem die Haftung verlagert wird, oder ist es dann eher der einzelne Arzt, der behandelt? Da würden wir natürlich vorschlagen, es sollte diejenige, also die Krankenanstalt, der Arzt sein, derjenige, der die bessere Versicherung hat. Könnte man jetzt einfach so behaupten. Was man aber nicht vergessen darf, diese Lenkung der Haftung kann ich nur auf die vertragliche Haftung beziehen, also wer schließt den Behandlungsvertrag. Ihre gesetzliche Haftung gegenüber dem Patienten können Sie ohne dies nicht ausschließen. Welche Begrenzungsmöglichkeiten gibt es? Vertragliche Gestaltung. Man könnte denken an die Behandlungsverträge, dass Sie hier beispielsweise in allgemeine Geschäftsbedingungen aufnehmen, Sie haften nicht für Schäden, die Sie verursachen. Das ist leider nicht möglich. Also wenn Sie es mit Konsumenten zu tun haben, steht das im Konsumentenschutzgesetz. Ansonsten sind Sie da auch sehr schnell in der Sittenwidrigkeit. Also für Gesundheitsschädigungen lässt sich schwer eine Haftungsfreizeichnung vereinbaren. Ein anderer Fall ist natürlich wieder das Beispiel Schönheitsoperationen. Jede Schönheitsoperation, die Sie durchführen, ist zunächst einmal eine Gesundheitsschädigung. Wenn Sie den Nasenknochen brechen oder irgendwas aufschneiden. Einwilligungen des Patienten in diese Behandlungen rechtfertigen natürlich die Verletzung. Aber eine generelle Rechtfertigung für Behandlungsfehler lässt sich leider nicht, leider oder Gott sei Dank, je nachdem, nicht vereinbaren. Woran auch zu denken ist, sind eben Vereinbarungen zwischen Krankenanstalt und Arzt, in der genau geregelt wird, wer dann letztlich haftet, welche Regresse möglich sind, ob sich die Krankenanstalt am Arzt regressieren kann oder nicht. Und wenn Sie Gesellschafter einer Gruppenpraxis oder sonst einer Ärztegesellschaft sind, auf jeden Fall klare Regelungen treffen mit den anderen Gesellschaftern. Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen. Ja, ich habe es schon ein bisschen vorhin angesprochen. Sie können auch daran denken, eine Ärzte GmbH zu gründen, die die Behandlungsverträge letztlich abschließt. Das erschwert ein wenig den Anspruch durchzusetzen, beziehungsweise haftet in erster Linie die Ärztegesellschaft, die Ärzte GmbH. Parallel dazu, Ihre persönliche Haftung muss natürlich immer mitbedacht werden. Dokumentation der Behandlung, warum ist das so wichtig? Ganz wesentlich dokumentieren Sie jede Behandlung aus einem ganz einfachen Grund. In der Rechtsprechung hat sich die Tendenz entwickelt, wenn Sie eine Behandlung dann behaupten oder behaupten, eine Maßnahme gesetzt zu haben und das nicht dokumentiert ist, dann gilt sie als nicht gesetzt in der Rechtsprechung. Deswegen auf jeden Fall Dokumentation. Und als wesentlicher Punkt, jedes Risiko, das sich versichern lässt, sollte versichert werden, gerade in den Fällen, in denen es um potenziell hohe Haftungssummen geht. Hier sind Sie mit der Berufshaftpflichtversicherung in vielen Fällen abgesichert. Ja?
Wie ist das, wenn ich versichert bin, aber ich mein Schuld nicht einsehe, weil ich sage, ich habe lege artis gehandelt, aber es ist doch etwas schiefgegangen. Zahlt die Versicherung auch dann an den Patienten, wenn ich meine Schuld nicht zugebe oder ich muss zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe und erst dann zahlt meine Versicherung?
Also grundsätzlich, also ich will es jetzt nicht pauschal beantworten, aber für gewöhnlich kommt es aus, es ist ganz offensichtlich gar nicht so auf das an, was Sie dann sagen, sondern da wird dann eher ein Sachverständiger noch gefragt. Und in der Regel würde es dann einfach zu einem Prozess kommen, in dem auch wieder von einem Sachverständigen festgestellt werden muss, liegt jetzt tatsächlich ein Behandlungsfehler vor.
Die Dokumentation differenzialdiagnostischer Überlegungen. Wenn ein Patient 4-5 Tage im Krankenhaus liegt und man überlegt sich das ein oder andere und kommt erst nach 5 Tagen zu einem Schluss, zur endgültigen Diagnose und es kommt dann doch zu irgendeinem Prozess, wie wird das gewertet? Muss man diese differenzialdiagnostischen Überlegungen doch schlagwortartig niederlegen in der Krankengeschichte oder nicht?
Das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, weil Sie natürlich als behandelnden Arzt nicht nur die Verpflichtung trifft, also die richtige Diagnose zu stellen, das ist ohne dies klar, und auch eine Behandlung sauber durchzuführen, sondern Sie abhängig von dem Patienten und der Dringlichkeit auch eine gewisse Sie dürfen sich nicht zu lange Zeit lassen dafür. Wenn das ein komplizierter Prozess ist, würde ich das auf jeden Fall dokumentieren, weil, wie gesagt, in der Rechtsprechung, was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Okay, dann danke noch einmal recht herzlich. Wenn Sie draußen noch kurz ein Gespräch wollen, bin ich jederzeit für Sie verfügbar. Dankeschön.